Schönen guten Morgen. Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit dem Erbe der Reformation. Was hat die Reformation ausgelöst? Was hat sie ausgemacht? Und was hat sie eigentlich heute, nach 500 Jahren, noch mit mir zu tun? Heute geht es um die Aussage sola gratia, allein Gnade. Aber Gnade, was ist eigentlich Gnade? Ich finde, das ist gar kein so alltäglicher Begriff. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich in einer Woche das Wort Gnade benutze. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist kein geläufiges Wort mehr. Vielleicht kennen wir die Drohung, Gnade dir Gott. Ja, das sagt jemand, der verletzt wurde, vielleicht beleidigt wurde oder jemand hat jemandem was Schlimmes angetan und dann kommt diese Aussage, Gnade dir Gott, ich kann dir nicht verzeihen. Vielleicht sogar niemand wird dir das je verzeihen. Du kannst froh sein, wenn Gott dir gnädig ist. Eine andere Verwendung aus dem Bereich der Justiz, wenn jemand zum Tode verurteilt wurde oder auch allgemein Gefangene konnten einen Gnadenersuch stellen oder die Anfrage auf Begnadigung, um das eigene Leben zu verschonen oder die Haft zu reduzieren oder Straferlass zu bekommen. Aber auch diese beiden Beispiele sind heute gar nicht mehr so geläufig, obwohl Gnade eigentlich ziemlich viel mit uns heute zu tun hat. Und das möchte ich heute ausführen. Luther war ein Mönch. Und für mich sind Mönche sehr fromme Menschen, denn sie geben alles auf, was sie haben, um ihr ganzes Leben dem Kloster, der Kirche, Gott zu widmen. Aber Luther hatte ein Problem. Er konnte Gottes Maßstab nicht gerecht werden. Der ist ständig zu seinem geistlichen Vater gelaufen, um zu beichten, vielleicht mit den Worten, Vater, vergib mir, denn ich habe gesündigt. Und er antwortet ihm, Martin, was bedrückt dich, was beschäftigt dich? Und dann sagt er Sachen wie zum Beispiel, ich habe dagegen meinen geistlichen Bruder über ihn schlecht gedacht. Oder vielleicht habe ich ihm sogar was Negatives gesagt. Oder ich habe an Gott gezweifelt. Ich konnte Gott nicht vertrauen oder ich konnte in dieser Situation nicht wirklich an Gott glauben. Und so Dinge haben Luther beschäftigt. Und sein geistlicher Vater hat ihm Gottes Vergebung zugesprochen und Luther geht wieder. Nach einiger Zeit kommt er wieder angelaufen. Oh nein, ich habe wieder nicht alles richtig gemacht. Ich brauche wieder Vergebung. Luther war getrieben von einer wahnsinnigen Angst. Er hatte Angst vor Gott. Er hatte Angst vor Gottes Gerechtigkeit. Denn wenn Gott gerecht ist, dann muss er Sünde bestrafen. Und Luther hatte Sünde in seinem Leben. Aber vielleicht fragen wir uns, was ist eigentlich Sünde? Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Vielleicht kennen wir die süße Versuchung oder die süße Sünde. Vor allem, wenn man Diät macht und sich dann ein Stückchen davon gönnt, dann ist es eine kleine Sünde, die man begeht. Ich habe gelesen, es gibt einen Tee, der heißt kleine Sünde. Was das mit Sünde zu tun hat, weiß ich auch nicht. Oder vielleicht kennen wir die Verkehrssünderkartei in Flensburg. Dort, wo man sich Sünden oder Punkte sammeln kann. Aber diese Beispiele haben eigentlich gar nichts mit Luther zu tun oder mit dem, was die Bibel eigentlich unter Sünde versteht. Ganz einfach gesagt, Sünde ist Ungehorsam gegenüber Gott. Und da haben wir auf der einen Seite die 10 Gebote, die uns Lebensrichtlinien geben. Und da gehören zum Beispiel dazu, respektiere deine Eltern, halte dich von Neid, von Lüge, von Diebstahl, von Eifersucht, von Mord, von Ehebruch. Halte dich davon weg. Lass es sein, tu solche Dinge nicht. Und auf der anderen Seite haben wir den Aspekt, welche Bedeutung hat Gott für dich? Welchen Platz hat Gott in deinem Leben? Ist Gott dir eigentlich wichtig? Und genau damit hat die erste Sünde bei Adam und Eva angefangen. Sie haben angefangen zu zweifeln. Ich glaube, dass Gott mir etwas vorenthält. Ich glaube nicht, dass Gott das Beste für mich möchte. Eigentlich möchte ich so sein wie Gott. Ich möchte selber
meine Regeln bestimmen. Ich möchte selber tun und lassen, was ich möchte. Ich möchte mich selbst bestimmen. Und diese Gedanken haben dazu geführt, dass sie Gott ungehorsam geworden sind, dass sie Gottes Regeln gebrochen haben, seine Lebensrichtlinien missachtet haben. Und heute sind wir Menschen so weit, dass wir sagen, ach, Gott ist mir eigentlich egal. Gott gibt es nicht. Ich möchte selber bestimmen, was für mich richtig und falsch ist. Ich bestimme selber, was moralisch richtig und falsch ist. Und danach halte ich mich. Niemand hat mir zu sagen, was ich tun und lassen kann oder soll. Das ist Sünde. Und die Gefahr von Sünde ist, dass sie zerstört. Einerseits die Beziehung zwischen mir und Gott. Die ist durch Sünde getrennt. Die wird durch Sünde gekappt. Dann aber auch die Beziehung zu anderen Menschen, indem wir Leute verletzen, indem wir Leuten schaden, das hindert, das stört, das zerstört Beziehungen, aber auch uns selber. Einerseits, weil wir nur um uns selbst drehen, aber auch wenn wir sagen, es gibt Gott nicht, dann muss ich irgendwo anders Erfüllung, Frieden, Glück, Hoffnung, Liebe finden und ich suche das in materiellen Dingen, die mich nicht ausfüllen können. Und ich suche immer mehr davon, ich versuche mich damit zu füllen, aber es klappt nicht und ich verzweifle daran. Und so hat auch Luther dieses Problem mit Sünde. Er wusste, immer wieder sündige ich, immer wieder mache ich was falsch, aber Gott ist gerecht. Und deshalb hatte er Angst. Angst vor Gottes Zorn, Angst vor Gottes Strafe, Angst vor Gottes Gerechtigkeit, weil ein gerechter Gott doch ungehorsam bestrafen muss. Und deshalb lief er ständig zur Beichte, um irgendwie wieder vor Gott gut dazustehen, weil es ihn gequält hat, weil es ihm keine Ruhe gelassen hat. Und ich weiß nicht, ob ihr den Luther-Film kennt. Er ist verzweifelt in seiner Kammer, er sitzt in der Ecke und sein geistlicher Vater fragt ihn, Luther oder Martin, was quält dich? Was macht dir so zu schaffen? Und er sagt, ich suche einen barmherzigen Gott. Ich suche einen gnädigen Gott. Ich suche einen Gott, der mich liebt. Vor einiger Zeit habe ich ein Interview mit dem aktuellen Papst Franziskus in der Zeit gelesen. Und für mich ist der Papst nach heutigem Maßstab die Heiligkeit in Person. Ich meine, die katholische Kirche ist im Allgemeinen noch, was moralische und ethische Ansprüche angeht, sehr streng. Und wenn dann ein Mann als Repräsentant für die katholische Kirche weltweit ernannt wird, dann ist das schon eine große Herausforderung. Zumal der Papst zu Luthers Zeit und teilweise auch heute als heiliger Vater angesprochen wird. Aber dann trifft der Papst in diesem Interview folgende Aussage. Ich bin Sünder und bin fehlbar. Das war die Titelseite und als ich das gelesen habe, dachte ich, das muss ich mir anschauen. Wenn ein Papst so etwas sagt, das ist heftig. Und in diesem Interview sagt der Papst ganz offen, ich bin ein Mensch wie du und ich. Also ich bin ein ganz normaler Mensch. Auch ich habe mal meinen schlechten Tag. Auch ich bin Sünder, auch ich bin fehlbar und ich muss lernen, damit umzugehen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, was ist dann eigentlich mit mir? Wenn so ein frommer Mönch wie Luther und dann auch noch der Papst selbst behauptet, ich kann Gottes Maßstab nicht gerecht werden, was soll ich dann sagen? Ich bin nicht so ein heiliger Vater oder so ein Geistlicher. Also doch, mittlerweile schon. Jetzt bin ich Pastor. Aber auch sonst. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du viel besser dran als ich, aber ich selber merke, dass ich ständig und immer wieder versage. Okay, manchmal hat man vielleicht so einen richtig guten Tag oder auch zwei, wo man sagt, heute habe ich vorbildlich gelebt. Heute, ich weiß gar nicht, ich muss nachdenken, ob ich heute überhaupt irgendwas falsch gemacht habe, ob ich heute irgendeine Sünde begangen habe. Aber das ist nicht der Regelfall. Immer wieder passiert es, dass man andere kränkt, dass man andere Menschen enttäuscht, vielleicht sogar anderen Menschen Versöhnung verweigert, dass man Versprechen nicht einhält, dass man lügt, dass man hinterm Rücken von anderen redet, dass man Gott auf die Ersatzbank schiebt und sagt, Gott, bleib du mal hinten, lass mich mal mein Leben leben, du hast mir nichts zu sagen oder ich brauche dich gerade nicht, ich hole dich nur, wenn du mir helfen kannst. Ein ähnliches Problem gab es, als ein junger Mann zu Jesus kam und ihn fragte, Jesus, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was kann ich tun, damit ich in den Himmel komme? Und Jesus sagt ihm, das ist eigentlich ganz einfach, halte dich an Gottes Gebote. Du kennst die 10 Gebote, halte dich daran. Und dieser junge Mann sagt, Jesus, ich will nicht unhöflich sein, aber das tue ich. Seit ich ein kleiner Junge bin, lebe ich danach und ich halte diese Gebote. Und dann heißt es, dass Jesus diesen Mann lieb gewinnt. Vielleicht schaut er in sein Leben und er sieht, wie sehr dieser junge Mann bemüht ist und vielleicht klappt es ihm sogar bei ihm sogar sehr gut, danach zu leben. Und dann sagt Jesus zu ihm, weißt du, es gibt noch, sinngemäß sagt Jesus, es gibt noch ein Problem in deinem Leben. Das Geld ist dir viel zu wichtig. Dein ganzes Leben dreht sich zu sehr um das Geld. Verkaufe alles, was du hast, schenk es den Armen und dann komm. Komm zu mir, folge mir, sei mein Jünger. Aber dieser junge Mann geht traurig weg, weil er sehr wohlhabend ist. Das Geld war ihm dann doch wichtiger, als Jesus nachzufolgen. Wichtiger als Gott und letztendlich von seiner Frage ausgehend, wichtiger als in den Himmel zu kommen. Und die Jünger, die stehen dabei, die erleben das und die sind entrüstet. Ich weiß nicht, ob sie diesen Mann kannten oder wussten, wie vorbildlich er lebt, aber die Jünger sagen, Jesus, wenn dieser Mann es nicht schafft, wer dann? Wenn nicht mal er in den Himmel kommen kann, wer kann es denn sonst schaffen? Und vielleicht schwingt da die persönliche Frage von ihnen bei, wie kann ich denn selber dann in den Himmel kommen? Und das ist eine Frage, die uns alle bewegt. Wie bekomme ich Erlösung? Wie bekomme ich Frieden? Was kann ich eigentlich tun, um in den Himmel zu kommen? Und genau so funktionieren Religionen. Sie sagen uns, was wir alles tun müssen, damit wir Erlösung bekommen. Da gibt es zum Beispiel den Hinduismus, der sagt, du musst so gut wie möglich leben. Und wenn du es schaffst, sehr gut zu leben, dann wirst du in einer höheren Stufe wiedergeboren. In meinem Fall zum Beispiel in einer höheren sozialen Schicht, vielleicht sehr wohlhabend. Und dann die besseren Voraussetzungen, noch besser zu leben, bis man das vollkommene Bewusstsein erreicht. Wenn man es nicht schafft, hat man vielleicht sehr Pech und wird als Tier oder als sonst was, als Käfer wiedergeboren. Im Buddhismus heißt es, du musst dich von der ganzen Welt entsagen. Du musst alle leiblichen Verlangen, Bedürfnisse, das alles abschalten. Entsag dich von der ganzen Welt und dann, wenn du nichts mehr brauchst, dann kannst du in das Nirvana eingehen. Im Islam heißt es, dass Gott oder in diesem Fall Allah dich fragen wird, wie hast du gelebt? Was hast du für Taten? Wer ist dein Prophet, auf den du dich verlässt? Welches Buch hast du gelesen? Und dann ist es das Bild einer Waage. Es wird gewogen, wie stark stehen deine guten Taten im Verhältnis zu deinen schlechten Taten. Und die guten Taten müssen schwerer sein. Es muss ein Unterschied sein. Du musst mehr leisten. Ich stelle mir vor, dass es sehr schwer sein muss, dann, wenn ich was falsch tue, muss ich wieder einiges tun, um diese Waage wieder ins Ungleichgewicht zu bringen. Und das ist wahnsinniger Leistungsdruck. Die Zeugen Jehovas gehen davon aus, dass 144.000 Menschen nur gerettet werden. Und wenn ich einer davon sein möchte, dann muss ich leisten, dann muss ich gut sein, dann muss ich jede freie Minute an den Türen klingeln, mit Menschen reden, dann muss ich Flyer verteilen, dann muss ich Bibeln verteilen, Wachtürmer verteilen, dann muss ich unterwegs sein, weil ich muss einer von 144.000 sein, weltweit, das ist ja Konkurrenz von Milliarden. Und das Judentum sagt auch, ich muss Gottes Gebote so gut wie möglich befolgen. Was für ein Leistungsdruck. Du musst Du musst. Du musst viel leisten, aber letztendlich hast du keine wahre Garantie oder keine Gewissheit. Und diesen Leistungsdruck kennen wir aus unserem persönlichen Leben. Wenn man mit jemandem gestritten hat, wenn man jemanden verletzt hat, dann fragt man, was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Was kann ich tun, um dir zu zeigen, dass ich dich liebe? Was kann ich tun, damit wir wieder Freunde sind? Wie kann ich das wieder gerade biegen? Was kann ich tun? Und das ist unsere Leistungsgesellschaft, die uns sagt, du musst versuchen, alles zu erarbeiten. Du musst dir alles selber verdienen. Der amerikanische Traum. Wenn du nur hart genug arbeitest, dann erreichst du alles, was du willst. Du musst nur hart genug dafür arbeiten. Und dann stelle ich mir die Frage, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist, wenn ich Gottes Anspruch einfach nicht gerecht werden kann? Wenn ich immer und immer und immer wieder versage? Wenn ich einfach nicht alles gut machen kann? Wenn ich es nicht schaffe, einer von 144.000 zu sein? Wenn ich nicht weiß, ob ich schaffe, die Waage in ein extremes Ungleichgewicht zu bringen? Ich meine, ich bin doch auch nur ein Mensch. Ich bin doch auch ganz normal und fehlerhaft. Wie soll ich das denn schaffen? Es ist doch unmöglich, immer alles richtig zu machen. Ja, das ist es. Und das Gute ist, Gott weiß es. Gott weiß, wie der Mensch ist. Und deshalb sagt Jesus seinen Jüngern auf die Frage, wie kann ich es schaffen, in den Himmel zu kommen? Oder auf die Frage, wer kann denn überhaupt in den Himmel kommen? Sagt Jesus ganz einfach, niemand. Niemand kann es schaffen. Und das ist der Unterschied vom Christentum oder der Bibel. Die Bibel sagt, du kannst es gar nicht schaffen. Vielleicht klingt es deprimierend, aber der entscheidende Satz ist, den Jesus danach sagt. Dass die Geschichte mit dem jungen Mann steht in Lukas 18 und Jesus sagt dann, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Der Mensch kann es nicht schaffen, aber Gott. Gott kann es möglich machen und das ist die gute Nachricht der Bibel. Das ist die Bedeutung von Gnade. Ich weiß von mir aus, ich selber würde es nie schaffen. Ich würde an diesen Anforderungen zerbrechen, ich würde daran kaputt gehen, aber Gott bringt die Lösung. Und die Lösung ist Jesus. Jesus starb am Kreuz, weil ich ständig versage, weil ich Gottes Anspruch nie gerecht werden könnte, weil ich mir niemals den Himmel verdienen könnte. Und deshalb sagt Gott, ich schicke meinen Sohn. Ich lasse ihn am Kreuz sterben, damit er deine Strafe auf sich nimmt. Damit er die Strafe bezahlt, damit er uns den Weg zum Himmel, damit er uns die Möglichkeit der Errettung ermöglicht, damit wir das Geschenk der Gnade bekommen. Was muss ich tun? Daran glauben, darauf vertrauen, mich an Jesus halten. Gnade ist ein Geschenk. Und das möchte ich euch illustrieren. Ihr habt gerade gesehen, ich habe hier eine Tafel Schokolade. Wer möchte sie haben? Da haben sich zwei gemeldet, aber Florian, du warst schneller, dann komm, du darfst sie holen. Du musst kurz stehen bleiben. Das ist Gnade. Ich komme einfach und bekomme ein Geschenk. Bitte schön. Ich muss nur kommen und sie abholen. So wie ich bin, einfach zu Gott kommen und dann bekomme ich das Geschenk, das ich gar nicht verdient habe. Aber Gnade ist nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst, sondern jeder, der kommt. Und deshalb, Robert, darfst du auch kommen. Jeder, der kommt, egal wer kommt, bekommt das Geschenk. Bitte schön. Das ist das Bild von Gnade. Das ist die Bedeutung von Gnade. Und das hat Luther verstanden, als er das Neue Testament gelesen hat. Und das hat sein Leben, das hat sein Glauben total verändert. Er hat gesehen, es gibt einen gnädigen Gott. Es gibt einen Gott, der mich liebt. Und dann in einer Vorlesung sagt er zu seinen Jüngern Folgendes. Wenn der Teufel euch eure Sünden ins Gesicht wirft und sagt, du hast Tod und Hölle verdient, dann sagst du zu ihm Folgendes. Ja, das stimmt. Ja, ich habe Tod und Hölle verdient. Und wenn schon, weil ich einen kenne, der für mich gebüßt und alle meine Schuld auf sich genommen hat. Sein Name ist Jesus Christus, Sohn Gottes. Was für eine starke Aussage. Und wenn ich mir vorstelle, dieser Mann saß in der Ecke, hatte Angst und sucht nach einem liebenden Gott. Und dann sagt er sowas. Und wenn schon, ich hab's verdient, aber Jesus hat bezahlt. So kann die Gnade frei machen. Ich weiß, ich selber schaffe es nicht. Aber Gott macht es möglich. Gott ist mir gnädig. Gott liebt mich. Und ein Vers, der mir in diesem Zusammenhang ganz besonders wichtig ist, er steht in 1. Johannes 1, Vers 9. Da heißt es, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Dieser Vers beginnt mit einem Gegensatz, mit dem Wörtchen doch. Und vorher heißt es, wenn du glaubst, du hast keine Sünde, dann machst du dir selber was vor. Dann betrügst du dich selber, dann musst du damit selber zurechtkommen und die Konsequenzen tragen. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, wenn wir bereit sind, Fehler zuzugeben, wenn wir zu Gott kommen und sagen, ich schaffe es nicht, ich brauche Hilfe, dann passiert Folgendes. Gott ist treu und gerecht. Warum ist Gott gerecht, wenn er einfach vergibt? Weil Jesus schon bezahlt ist. Die Quittung ist beglichen. Ich darf das Geschenk in Anspruch nehmen und Gott ist treu. Jedes Mal, wenn ich komme, immer wenn ich komme und auch wenn es das 10. und 11. Mal ist und weißt was ich, wie oft? Jedes Mal vergibt Gott neu. Jedes Mal vergibt er unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Es gibt ein Lied, das genau dieses Thema gut aufgreift. Das ist von Casting Crowns. Das heißt East to West. Und ich wollte euch einfach nur ein paar Zeilen aus diesem Lied vorlesen. Ich habe das ist nach meiner Übersetzung. Deshalb nimmt das nicht zu ernst. Aber der Inhalt, den Kern, habe ich schon verstanden und übersetzen können. Die Ketten von gestern umgeben mich. Aber eigentlich suche ich nach Ruhe und Frieden. Ich möchte nicht wieder da enden, wo du mich, Gott, gefunden hast. Ich weiß, du hast meine Sünden so weit weggeworfen, wie der Osten vom Westen entfernt ist. Und deshalb siehst du mich an, als hätte ich noch nie gesündigt. Aber heute fühle ich mich, als wäre ich nur ein Fehler davon entfernt, dass du mich wieder verlässt. Der Tag beginnt und damit auch neu die Kämpfe. Unaufhörlich werde ich an meine Sünde erinnert. Ich habe heute das Gefühl, dass ich nur ein Fehler davon entfernt bin, dass du mich verlässt. Und dann heißt es in diesem Lied, ich darf mich nicht auf diese Gefühle verlassen, sondern ich muss auf die Wahrheit, die du sagst, vertrauen, dass du zu mir hältst. Und in diesem Lied geht es um die Angst, kann mir Gott schon wieder vergeben? Reicht Gottes Geduld noch einmal mit mir aus? Und dann heißt es im Refrain immer wieder, Jesus, zeig mir, wie weit es ist von Ost nach West. Was hat das zu bedeuten? Das ist eine Anspielung auf den Psalm 103. Und wer mal Zeit hat, ich finde, das ist ein sehr toller Psalm. Ich werde nur ein paar Verse daraus vorlesen, aus Psalm 103. Gott handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünde verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten von Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Das ist Gottes Gnade. Er befreit uns von Schuld. Er vergibt uns. Er macht das Unmögliche möglich. Wir müssen nur glauben, nur vertrauen, uns nur auf ihn verlassen, dann wissen wir, der Himmel wartet für uns. Und das schenkt solchen Mut, das schenkt solchen Trost und solche Zuversicht. Gott schafft meine Sünde so weit weg, wie es ist, von Ost nach West. Die zwei extremsten Pole, zwei Punkte, die dich nie berühren. Und er meint damit, die Sünde ist weg. Gott wird sie nie wieder hochholen, du wirst sie nie wieder sehen. Gott vergibt endgültig. Als Teenager hat mich immer wieder diese Frage gewurmt und das Problem, was ist, wenn ich gesündigt habe und plötzlich sterbe? Oder was ist, wenn Jesus wiederkommt, aber das Letzte, was ich getan habe, mich mit meinen Brüdern gestritten? Oder irgendein Freund mich mit ihm geärgert, ihn beleidigt. Was passiert dann? Bin ich eigentlich dann noch gerettet? Und zum Schluss möchte ich euch dazu eine Geschichte erzählen. Es gibt einen recht berühmten Prediger, der heißt Rowland Hill aus dem 18., 19. Jahrhundert. Und eine wohlhabende Frau kam auf ihn zu und sagt, ich möchte einen jungen Prediger unterstützen. Kennst du vielleicht jemanden? Ich weiß nicht, welche Währung da war, sagen wir einfach Mark. Ich habe 2000 Mark für dich, darf ich sie dieser Person geben? Er sagt, ja, ich kenne da einige, ich kenne auch einen ganz besonderen, der viel Hilfe gebrauchen könnte, aber gib ihm nicht das Geld sofort. Gib mir das Geld, ich kümmere mich darum. Und er schickt diesem jungen Mann einen Brief. Er macht ihn auf und sieht 100 Mark. Boah, das ist eine Unterstützung. Und dann liest er dazu einen Zettel. Hier, das ist für dich, um deinen Dienst zu unterstützen. Mach weiter so, Gottes Segen, Fortsetzung folgt. Einige Zeit vergeht und er bekommt nochmal einen Brief. Und er macht ihn auf und schon wieder 100 Mark. Und er freut sich darüber und wieder ein Zettel. Hier, das ist für dich, Gott segne dich, Fortsetzung folgt. Und wieder eine ganze Zeit vergeht, ein neuer Brief, wieder 100 Mark, wieder derselbe Text, wieder Fortsetzung folgt. Und dieser anfangs überraschte Mann, er weiß es zu schätzen und er fängt sich an, darauf zu verlassen, ich bekomme irgendwann diese Unterstützung demnächst wieder, wenn ich sie brauche. Und das macht Jesus mit uns. Ich vergebe dir, Fortsetzung folgt. Wenn du mal wieder versagst, dann lass den Kopf nicht hängen. Ich helfe dir auf. Ich vergebe dir. Ich helfe dir weiterzugehen. Fortsetzung folgt. Jesus hat für meine Sünden jetzt bezahlt. Und Jesus hat auch für alles bezahlt, was noch passiert. Das ist das Geschenk der Gnade. Das ist das Geschenk der Vergebung. Und das Gute ist, Fortsetzung folgt. Das heißt nicht, tu und mach, was du willst, sondern es heißt, wenn ich mich an Gott halte, wenn ich ihm vertraue, dann weiß ich, er wird mich niemals loslassen. Fortsetzung folgt. Allein seine Gnade genügt. Und das ist das größte Geschenk, das er uns machen könnte. Amen. Ich möchte gerne noch kurz ein Gebet sprechen. Herr, ich danke dir für deine unglaubliche Liebe. Ich danke dir, dass du mich liebst, dass du jeden von uns liebst und dass du uns aus diesem Hamsterrad befreien möchtest. Du möchtest uns Hoffnung, Perspektive, Zuversicht, Sicherheit schenken. Und ich danke dir, dass du dafür bezahlt hast und dass wir nur kommen müssen, um dieses Geschenk der Vergebung anzunehmen. Amen.